Literaturradio Bayern. Kanal LRB.
Beate Grun liest aus ihrem Buch François und andere Erzählungen. Teil 2. Heute liest sie Spaziergang am See und eine Wette, wie es ist, in der Einsamkeit zu sein.
Spaziergang am See. Ich fuhr über die Brücke. Unter mir lag auf der einen Seite eine Schlucht, auf der anderen Seite der Lac Saint-Croix de Verdun. Sonnenstrahlen tasteten durch die Wolkendecke, zeichneten die Wasseroberfläche matt und glänzend. Nebelbänke und Wolken zogen sich zurück und gaben den Blick frei über den See. Ich stieg aus. Die Sonne wärmte mich. Ich sah mich nach allen Seiten um. Die Fensterläden der Hotels und Ferienhäuser waren geschlossen. Die Gassen menschenleer. Eine Katze träumte in einem Stuhl auf einer Terrasse. Ich berührte das flauschige Fell. Keine Gäste, aber wenigstens ein Tier, dachte ich, und wollte weitergehen. Da entdeckte ich den Hinweis, Restaurant im ersten Stock geöffnet, und stieg die steile Treppe nach oben. Eine zierliche Frau wischte den Steinboden. »Kann ich einen Café au lait bekommen?« »Naturellement, Madame«, sagte ein Mann an der Rezeption und wies mir einen Platz an einem alten Tisch zu. »Schade, viel lieber hätte ich im Restaurant an einem Fensterplatz gesessen«, mit Blick auf den See. Ein schöner, friedlicher Ort ging es mir durch den Kopf, während ich den Kaffee genoss. Dann zahlte ich, ging zurück zum Parkplatz und holte aus dem Kofferraum meine Wanderschuhe. Inzwischen parkte noch ein Auto auf dem Platz. Ich ging den Uferweg entlang, der an kleinen Kies- und Steinbuchten vorbeiführte. Vereinzelt standen Picknickbänke und Tische im dahinterliegenden Steineichenwald. Blätter leuchteten oktoberfarben. Vor mir gingen zwei junge Pärchen. Das müssen die aus dem zweiten Auto sein, überlegte ich und ging zügig an ihnen vorbei. In diesem Augenblick sprang mir ein Hund vor die Füße. Ich erschrak und strauchelte kurz. Einer der Männer mit hochgestylten Haaren pfiff ihn zurück. Ich ging schnell weiter und überlegte, welch ein merkwürdiges Halsband dieser unbeschwert dahinspringende Hund trug. Dieses grellgrüne Band war kein Halsband. Da gab es weder eine Erkennungsmarke noch einen Ring, an dem man eine Leine befestigen konnte. Ich setzte meinen Weg fort und sah in der Ferne am anderen Ufer die Brücke, über die ich gefahren war. Daneben lag ein Dorf, an eine Felswand geduckt. Plötzlich lief der Hund neben mir. Er entfernte sich, strich durch den Wald, kam zurück und blickte mich an. Sein Kopf erinnerte mich an eine Zeichnung in einem alten Kinderbuch. Es war der Kopf eines jungen Hundes, noch weich und rund geformt. Aus den dunklen Augen traf mich kein demütiger Hundeblick. Es war ein herausfordernder Blick, ein freier Blick, der mich streifte, ehe der Hund wieder verschwand. Kurz darauf begleitete er mich wieder. Ich drehte mich um. Die jungen Leute hinter mir waren nicht mehr zu sehen. Bin ich so schnell gegangen oder waren die so langsam? Ich beugte mich zu dem Hund, bei dem mir erst jetzt ein weißer Fleck auf der Schnauze und die winzigen weißen Punkte unter den Augen auffielen. Er schnupperte an mir, berührte mich dabei ab und zu, so dass ich sein Fell, das dunkelbraun glänzte und gelockt war, spürte. Komisch, gelockt und kurz, nicht lang, fiel es mir auf, und ich sah auf einmal eine Gestalt aus dem Wald treten und einen steilen Seitenweg herunterkommen. Der Körper war zur Seite geneigt, ebenso schräg der Kopf. Es war ein älterer Mann, der sich näherte, mit forschendem Blick, in seiner rechten Hand ein Gewehr. Ich bekam Angst, ging schneller, und genau da fiel mir komischerweise Pierrot als Name für den Hund ein. Er schlich jetzt dicht neben mir, schutzsuchend, mit eingezogenem Schwanz. Ich senkte den Kopf, fühlte den Blick des Jägers und roch den Schweiß, als er an uns vorbeiging, atmete auf, als er sich in Richtung Dorf entfernte. Sofort wurde Pierrot wieder munter und sprang durch das Unterholz der leuchtenden Bäume und rannte zum Wasser. Ich folgte ihm, tauchte die Hand ein. Es war noch warm. Mein Freund trank gierig. Ich rätselte. Er sah gesund aus, nicht wie ein streunender Hund. Er lief locker und elegant. Es war ein Jagdhund, nicht ausgewachsen. Sein Halsband war ein Stück an der Schließe ausgefranst, wie abgerissen. War er ausgebüxt? Ich hatte Pierrot gern, hätte ihn am liebsten gestreichelt. »Lauf zurück, Pierrot, zu den jungen Leuten, schnell, damit du sie noch einholst«, sagte ich und zeigte ihm die Richtung. »Du gehörst doch nicht zu mir. Lauf schon und schau mich doch nicht so an.« Ich entfernte mich am Ufer und ging auf den Weg weiter. Ich wollte mir Vögel, die ich in der Ferne auf einer kleinen Felsinsel entdeckt hatte, näher ansehen. Pierrot folgte mir. »Also gut, wenn du nicht alleine gehst, dann kehre ich halt um. Sicher wirst du schon gesucht, Pierrot.« »Wie heißt du eigentlich wirklich?« Ich hatte mich zu ihm gedreht. Pierrot blieb abwartend stehen. Kaum ging ich den Weg zurück, lief er vor mir hin und her, stürmte zum Ufer, kam wieder, die weichen Ohren aufmerksam hochgezogen, schaute er mich an. Ich musste lachen. Es war unser Spiel. Nach einer Weile war mir warm geworden. Ich zog meine Jacke aus und stopfte sie in den Rucksack. Auf dem Uferweg rannten uns drei Hunde entgegen. Sie beschnüffelten meinen kleinen Freund. Die zwei Begleiterinnen lächelten mich an, sagten Bonjour und gingen dann weiter. Ich hatte meinen kleinen wilden Begleiter liebgewonnen und ich fing an, mir Gedanken zu machen. »Wenn aber dein Herrchen weg ist, Pierrot, was machen wir dann? Mitnehmen kann ich dich doch nicht. Ich muss doch zurück über die Schweiz fahren.« »Das ist gegen unsere Vorschriften. So zugelaufen ist der Hund, und da haben sie ihn einfach mitgenommen. Ohne Papiere für das Tier können sie nicht passieren. Es muss alles seine Ordnung haben.« »In den Kofferraum sperren, das bringe ich nicht übers Herz. Auf den Rückbank kurz vor der Grenze eine Decke überwerfen«, überlegte ich. »Aber wenn er gerade da zu jaulen beginnt.« Und Schlaftabletten brauchte ich keine, zum Glück. Jetzt wären sie allerdings praktisch. Ich stieß an eine Wurzel, balancierte und fing mich ab. »Sicher sitzen die vier im Restaurant bei einem Café und warten auf dich, Pierrot.« Ich drehte mich um, sah zum Uferstreifen, blickte zum Wald. »Wo bist du eigentlich? Ich zermartere mir hier den Kopf. Will dir ein neues Zuhause geben? Auch gut, aber dann lass mich in Ruhe.« Pierrot war weg. Ich war enttäuscht, traurig und gleichzeitig erleichtert. Ich näherte mich bereits dem Dorf am Seeufer und sah die kleine Kirche oben dicht am Waldesrand. »Er spielt sicher mit den anderen Hunden. Die Frauen werden sich um ihn kümmern, geben ihm zu fressen. Die kennen sich aus. Die mögen Hunde. Da hat er es gut«, beruhigte ich mich. Ich schwitzte. Es war schwül. Wolken schoben sich vor die Sonne. Der Blätterwald verlor an Glanz. Der See dunkelte. Wind kam auf. Schaumkronen bildeten sich auf den Wellen. Ich ging immer schneller. Da hörte ich ein Rascheln, ein Schnaufen, ein Hecheln hinter mir. Ich sah mich um. Mit wehenden Ohren, heraushängender Zunge kam er auf mich zu und sprang an mir hoch. Ich rannte, er rannte. Ich sah den Parkplatz, das zweite Auto war weg. »Hat man dich ausgesetzt?«, Das gibt es doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Pierrot stand neben mir. Ich bückte mich, streckte langsam meine Hand aus. Er ließ sich streicheln. Dabei spürte ich eine Narbe auf dem Rücken. Gehörst du ins Dorf? So einen kleinen Hund darf man doch nicht alleine lassen. Ich gehe jetzt mit dir ins Restaurant und frage, wem du gehörst, sagte ich entschieden und beugte mich weiter vor. Und wenn du niemand gehörst, dann nehme ich dich mit. Pierrot hörte mir aufmerksam zu und sah mich gespannt an. Ich wollte ihn an seinem grellen Band packen. Er entwischte. Blitzschnell verschwand er um eine Ecke. Ich rannte hinterher. Er war weg, spurlos. Ich sah mich ratlos um. Wind fegte über den Platz, grauschwere Wolken berührten den aufgewühlten See. Da hörte ich einen Knall. Ich erschrak, rannte zum Auto, riss die Tür auf und fiel auf meinen Sitz. Regen trommelte, ergoss sich über den Wagen. Ich versuchte durch die Scheibe zu blicken, sah nichts, wischte mir über die Augen und wartete das Ende des Unwetters ab. Im Restaurant fragte ich vergeblich nach einem Hund mit einem Halsband Couleur exceptionnelle und fuhr noch suchend durch den einsamen Ort. Auf dem Rückweg sah ich von der Brücke, wie der See in der Abendsonne glühte. Eine Wette. Der Sturm heulte um das kleine Haus. Mit jeder Böe klatschte der Regen gegen die Scheiben. Meer und Himmel flossen ins Dunkelgrau. Amelie durchquerte den Wohnraum. 3 Schritte vor, 3 Schritte zurück. Immer hin und her. Sie ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank, nahm einen Joghurt, stellte ihn wieder zurück, füllte Wasser in die Kaffeemaschine, schüttete das Pulver in die Filter und schaltete das Gerät ein. Im Schlafzimmer öffnete sie mehrere Schubladen, griff sich plötzlich an den Kopf, murmelte die Kanne, stolperte in die Küche. Der Kaffee tropfte bereits auf den Boden. So ein Mist! Amelie holte einen Lappen und wischte die Lache auf. Warum habe ich mich auf diese Wette eingelassen? Sie schmiss den Lappen in den Eimer, hastig räumte sie ihn weg. Erst wollte sie ja gar nicht zu dieser Party gehen, hatte überhaupt keine Lust. Es war doch immer das Gleiche. Bei Getränken und Cannabis tauschte man sich über den Druck und die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz aus, zog über den einen oder anderen Kollegen her oder klagte über den Chef. Niemand wollte wirklich wissen, warum oder wieso jemand Schwierigkeiten hatte. Wurde gelacht, klang es in ihren Ohren wie Blech. Es war ihre Unruhe, die sie immer wieder zu diesem Treffen trieb. Beim letzten Mal, sie wollte gerade gehen, da kam Robert auf die Idee. Ich wette, keiner von euch hält es aus, ganz allein eine Woche in meinem Haus am Meer, ohne Fernseher, Radio, Internet, nur auf sich gestellt zu verbringen. Hinterher wusste sie nicht mehr, ob es der Wein war. Jedenfalls hatte sie sich ohne Überlegen »Ich« geschrien und dabei gelacht. Jedenfalls hatte sie ohne Überlegen »Ich« geschrien und dabei gelacht. »Du, Amelie?« »Das ist aber eine Überraschung. Bei dir kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen.« Und dabei hatte Robert sie von oben bis unten gemustert. Dieser Blick hatte sie besonders herausgefordert und sie bestärkt, keinen Rückzieher zu machen. »Ich bring dich dorthin und hol dich auch wieder persönlich ab. Ich will nämlich sicher sein, dass du dort kein Auto hast.« Unter großem Gejohle hatten sie Robert per Handschlag die Sache besiegelt. Amelie wurde kalt. Sie holte sich eine Decke, warf sie sich über die Schultern, ließ sich auf das Sofa fallen, griff nach dem obersten Buch auf dem Stoß und versuchte zu lesen. Sie sah die Buchstaben, wusste nicht, was sie las. Sie schlug das Buch zu. Dann hörte sie die Stille. Diese Stimmenstille, sie griff sie an, kroch in sie hinein. Zu Hause war sie nie allein. Da habe ich immer eine Ansprache gehabt. Red doch keinen Mist. Natürlich warst du allein. Wer hat denn mit dir gesprochen, wenn du müde nach Hause gekommen bist? Der Fernseher oder das Radio? Eigentlich hast du doch gar nicht mehr hingehört, wenn du ehrlich bist. Aber jetzt sitze ich hier. Ich verstehe das nicht. Warum habe ich mich auf diese Wette eingelassen? Weil ich mich im Grunde immer nach Ruhe gesehnt habe. Danach gesehnt habe, einmal nur für mich zu sein. Und nun hast du die ersehnte Ruhe. Wenn wenigstens die Sonne scheinen würde. Der Prasselregen verwehrte den Blick auf die weite Bucht unterhalb des Hauses. Bei ihrer Ankunft hatte Robert ihr noch den gefüllten Kühlschrank und die anderen Vorräte gezeigt und gesagt, damit du mir nicht verhungerst und weil du kein Auto hast und weit und breit niemand ist, hast du wenigstens ein Telefon. Er hob es ab, es tutete. Es funktioniert, sonst habe ich kein gutes Gefühl. Und er hatte sie wieder von oben bis unten gemustert. Kannst mich schon alleine lassen, hatte sie selbstsicher gesagt und war froh, als er endlich fortfuhr. Sie legte das Buch weg, stand auf und ging zum Fenster. Noch immer trommelte der Regen mit jeder Böe gegen die Scheiben. Ich muss hier raus, sonst drehe ich noch durch. Amelie zog die Gummistiefel an, schlüpfte in die Regenkleidung und verließ das Haus. Die Nässe schlug ihr ins Gesicht. Die Luft war rein. Sie atmete tief durch. Ja, ich habe Angst vor dem Abend, dem langen Abend. Allein. Keine Musik, keine Zeitung, nichts. Sie lief hinunter zum Strand, kämpfte gegen die Windböen den Regen. Immer geradeaus, so lange bis die Beine müde wurden, sie schließlich umdrehte und erschöpft das Haus erreichte. Im Flur ließ sie Stiefel und Ölzeug fallen, schloss die Tür ab, duschte ausgiebig und fiel ins Bett. Den ersten Tag hast du geschafft, dachte sie, ehe sie einschlief. Die Sonne weckte Amelie. Der Himmel war klar gefegt. Sie öffnete das Fenster, dehnte sich, sog die frische Luft ein und entdeckte ein weit gespanntes Spinnennetz, das sich schräg über die Ecke des äußeren Fensterrahmens breitete. Glänzende Tropfen hingen im Gespinst. In der Mitte saß die Spinne, dick, fett und zufrieden. Eine Fliege hatte sich im Netz verfangen und zappelte. Die Spinne blieb regungslos. Nach dem Frühstück gingen sie zum Strand. Die Sonne hatte ihre Wärme in den Sand gelegt. Amelie zog die Schuhe aus, spürte den warmen, weichen Boden, roch die Salzluft, sah die trägen Wellen zwischen den Sandkörnern versickern. Strandläufer hinterließen feine Muster, Möwen kreisten kreischend über dem Wasser. Sie ging bis zum Ende der Bucht. Ein Felsen hing schroff ins Meer, versperrte den Weg. Am Nachmittag kochte sie sich Tee, kuschelte sich in den Lehnstuhl, legte die Beine hoch, holte wieder das oberste Buch vom Stapel. Sie wurde unruhig, stand auf, lief hin und her. Ich muss mit jemand sprechen. Vielleicht sollte ich es beim Klaus probieren. Wer ist da? Ich bin's doch, Klaus, die Amelie. Ich wollte was von mir hören lassen. Das ist lieb, aber im Moment sehr schlecht. Da sind gerade die Fernsehnachrichten. Da ist was Schreckliches passiert. Ich rufe dich später zurück, Amelie. Bis nachher. Hätte ich doch bloß nicht angerufen. Was ist da passiert, verdammt? Ich will auch wissen, was los ist. Jetzt werden alle vor der Glotze sitzen. Da ist niemand erreichbar. Der Abend hatte erst begonnen. Die Stille breitete sich aus im Raum, kroch in jede Ecke, lähmte sie. Wieder versuchte sie, sich in das Buch zu vertiefen. Der alte Mann und das Meer. Der Hemingway kann gut schreiben, dachte sie, las dreimal den gleichen Satz, seufzte, blickte sich im Wohnraum um und sah die Standuhr, ganz hinten in der Ecke neben dem Bücherschrank. Amelie schüttelte den Kopf. Wieso ist die mir nicht gestern schon aufgefallen? Sie stand auf, öffnete die Glastür und gab dem Pendel einen kleinen Stoß, wie bei Großvater, dem Uhrensammler. Wahrscheinlich gab es auch hier kein Schlagwerk, doch dieses leise Ticken hatte so etwas Beständiges und Gleichmäßiges. Da habe ich doch immer mein Zeitspiel gemacht, wenn ich krank war und im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen durfte. Damals war ich auch ganz allein, wie jetzt in diesem Haus. Amelie setzte sich auf das Sofa und schloss die Augen. Erst wenn der Sekundenzeiger bei der 12 ist, darf ich die Augen öffnen. Und wie damals durfte sie nicht zählen. Das war gegen ihre eigene Spielregel. Amelie öffnete die Augen. Beinahe, nur 5 Sekunden zu früh. Ich probiere es jetzt noch einmal. Als der Sekundenzeiger genau bei der 12 tickte, schloss sie wieder die Augen. Tage und Wochen hatte sie mit dem Zeitspiel bei den Großeltern verbracht. Erst testete sie, wie lange sie die Luft anhalten konnte, dann wie viele Sekunden verstrichen waren, bis sie die Augen öffnete. Sie überlegte so lange, bis es ihr gelang, zuerst genau 1 Minute, dann 5, 10 und schließlich sogar einmal 15 Minuten die Augen geschlossen zu haben. Prima. Amelie hatte wieder die Augen geöffnet. Genau 1 Minute. Ich hab's noch nicht verlernt. Und sie freute sich wie als Kind. Einmal kam die Großmutter und brachte ihr das Mittagessen. Sie hielt die Augen noch geschlossen und die Großmutter stellte das Essen ab. Was hast du denn, Kind? Gleich, Oma. Nur noch 1 Minute, dann müsste die Viertelstunde vorbei sein. Welche Viertelstunde? Hast du schon wieder Fieber? Sie hatte dann die Augen geöffnet und gejubelt. Schau, Oma, genau 1:15. Ist das nicht toll? Kopfschüttelnd hatte darauf die Großmutter das Zimmer verlassen. Stundenlang konnte sie als Kind das Zeitspiel machen. Damit lernte sie die Zeit messen, wie andere Gewichte abschätzen. Und sie hatte dabei immer die Einsamkeit vergessen. Amelie wischte sich über die Augen, beobachtete, wie sich Sekunde für Sekunde der Zeiger vorwärts bewegte und lauschte dem gleichmäßigen Rhythmus der Uhr. Ob ich es nochmal beim Klaus probiere? Nein, es war zu spät. Sie kroch ins Bett, wickelte sich ein, lauschte, hörte den Wind und das Glucksen von Wasser. Plötzlich läutete das Telefon. Sie taumelte zum Apparat. »Klaus, endlich!« rief sie. »Hier ist Robert«, betonte er. »Ich wollte hören, wie es dir geht und ob du etwas brauchst.« »Robert, du? Das ist aber eine Überraschung. Danke, es ist alles okay«, sagte Amelie müde. »Wirklich? Ja. Ich hol dich am Samstag. Wenn was ist, weißt du ja, wie du mich erreichen kannst.« »Ich wollte wissen«, begann Annelie. Er hatte aufgelegt. Komisch, dachte sie, weg. Aber seine Stimme, diese Stimme war ganz anders gewesen. Sie war warm. Der Morgen begrüßte sie mit Dunst. Sie öffnete wieder weit das Fenster und betrachtete das Spinnennetz. Die Spinne war weg, das Netz hatte einen Riss. Das Insekt war verspeist. Die Sonne sog die Nebelschleier auf. Amelie schnürte die Wanderschuhe, nahm den Rucksack und steckte Proviant in den Rucksack. Sie beschloss, über den Felsen zu steigen, um zur anderen Seite der Bucht zu gelangen. Gicht spritzte hoch zum Felsen, sie kletterte hinauf und hielt sich am Felsvorsprung fest, tastete mit einer Hand die vor ihr liegende Fläche ab, spürte dann eine Kante, an der sie sich festhalten konnte, holte Luft und zog sich über den Vorsprung. Auf dem Plateau war eine Kuhle, in der Sand lag. Sie setzte sich und betrachtete das wogende Wasser. Zur einen Seite fiel der Felsen steil zum Meer ab, zur anderen erhob sich eine Düne. Dahinter standen Kiefern. Nach einer Weile wanderte sie zum Wald und nahm einen intensiven Duft wahr. Sie setzte sich, lehnte sich an einen Stamm, öffnete den Rucksack, aß und trank, genoss die Berührung der warmen Strahlen und vergaß die Zeit. Kühle weckte Amelie. Sie roch das Harz, rieb sich die Augen, stand auf und sah auf einmal, wie hoch das Wasser gestiegen war. Es gurgelte wild. Die Sonne glitt ins Meer. Sie sah auf die Uhr, nahm den Rucksack, rannte und erreichte den Felsen. Die Flut wuchs. Sie riss die Stiefel von den Füßen, glitt in kniehohes Wasser, hetzte durch Wasserzungen, blieb atemlos stehen. Aber es gibt doch nur diesen Weg. Ich muss da durch. Sie schwamm und kämpfte sich durch Wellen. Da weitete sich die Bucht. Endlich, ihre Füße fanden Halt im feuchten Sand. Im Dämmerlicht erkannte sie das einsame Haus. Ich hab's geschafft, keuchte sie und schleppte sich hinauf, trat tropfnass, zitternd ein und machte Licht. Beim Duschen fing sie plötzlich an zu lachen. Spürte auf einmal, wie Ruhe sie durchströmte, und sie fühlte sich lebendig und müde zugleich. Nach dem Essen nahm sie auf dem Sofa Platz, freute sich über die Stille im Raum und suchte die Seite, die sie zuletzt im Hemingway gelesen hatte. Der Klingelton störte. Amelie überlegte, erhob sich und nahm den Hörer ab. »Hier, Klaus!« »Amelie, es tut mir leid, hab dich vergessen.« »Glatt vergessen. Normalerweise passiert mir das nicht. Da kam eine Sendung nach der anderen, wegen dem unglaublichen Erdbeben, mit der Riesenwelle und dann auch noch einfach furchtbar. Du kannst dir das nicht vorstellen.« Und Klaus schilderte ihr die Bilder der Verwüstung, berichtete von den Verbeugungen der Verantwortlichen in den blauen Overalls und deren Hilflosigkeit, berichtete von der Ohnmacht bei dieser Katastrophe. »Das war auf jedem Kanal. Bist du noch da?« »Ja«, flüsterte Amelie und setzte sich. »Amelie, was ist los? Ist dir doch nicht die Decke auf den Kopf gefallen? Du Arme, musst ja noch bis zum Ende der Woche durchhalten. Ich möchte nicht an deiner Stelle sein. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?«